Liebe sei mit euch und Frieden von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man sehen möchte, erkennen möchte, wie ein Mensch zu seinem Leben gestanden hat und wie er Dinge beurteilt, so muss man nicht gucken auf das, was er für ein Auto fährt oder was er zu Lebzeiten sagt. Nein, da ist es sehr hilfreich, wenn man sich mit den Worten beschäftigt, die er am Totenbett spricht, wenn er weiß, dass das Leben jetzt zu Ende geht. Und wenn er dann einen Schlussstrich zieht, eine Bilanz zieht, wenn er dann selber ein Urteil fällt über sein Leben. Sie können gerne mal im Internet nachschauen, wenn Sie dann eingeben, Worte berühmter Männer. Das ist sehr interessant, was Sie da finden werden, diese letzten Worte, die Menschen gesprochen haben. Zum Beispiel Goethe, der große Intellektuelle, der Jesus Christus geleugnet hat, an irgendeinen Gott geglaubt hat, aber nicht an das Licht Gottes in Jesus Christus. Der stirbt mit den Worten, mehr Licht. Goethe geht in die Dunkelheit, weil er ohne Jesus stirbt. Oder ein anderer Gottesleugner, David Hume, stirbt mit den Worten, ich bin in Flammen. Oder Jean-Paul Sartre, französischer Atheist, Existenzialist, der stirbt mit den Worten, ich bin gescheitert. Luther stirbt mit den Worten, wir sind Bettler, das ist wahr. Stephanus, der erste Märtyrer der Kirche, stirbt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und sein Angesicht leuchtet. Ich könnte jetzt viele interessante weitere Zitate bringen und es ist sehr aufschlussreich, sich damit zu beschäftigen, aber wirklich interessant ist das, was unser Herr Jesus als letztes Wort gesagt hat, als Wort vom Kreuz. Das ist das Besondere, dass unser Herr Jesus Christus nicht nur ein Wort gesagt hat, sondern dass der Gemeinde Jesu sieben Testamentsworte unseres Herrn überliefert sind. Sieben Herrscherworte, in denen das ganze Evangelium in Reinform vorliegt, durch die wir immer wieder neu gesegnet werden. So wollen wir hören heute am Karfreitag eben auf diese sieben heiligen Worte, die unser Herr Jesus am Kreuz genagelt seiner Gemeinde zugerufen hat. Wir wollen uns erheben und wollen die Kreuzesworte unseres Herrn Jesus hören. Das Erste, was Jesus der Gemeinde zuruft, Frau, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Das Zweite, mich dürstet. Das Dritte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Vierte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Fünfte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Sechste, es ist vollbracht. Das Siebente, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Amen. Wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, du schenkst uns heute an diesem Karfreitag diese ganz besonderen sieben Worte. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, dieser Predigt, was diese Worte für uns als Gemeinde, aber auch als Einzelne bedeuten. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieser wunderbaren und heiligen Worte aufschließen würdest, damit wir recht verstehen, was du uns vom Kreuz her zu sagen hast. Dass wir das verstehen, was du gemeint hast in diesen Worten, dazu brauchen wir deinen guten, heiligen Geist. Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, dass du deinen Geist jetzt reichlich auf uns ausgießen wollest. Und dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Liebe Gemeinde, 7 Worte hat der Herr gesprochen. Und so will ich 7 kurze Einheiten Ihnen heute Morgen zu diesen Worten sagen. Ganz kurze Aspekte Ihnen noch einmal deutlich machen, was mit diesen Worten gemeint ist. Das erste Wort, Frau, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Hier geht es nicht um weniger als um die Gemeindegründung. Da stehen unter dem Kreuz die Mutter Jesu und sein Lieblingsjünger Johannes. Und beide sind in furchtbarer Trauer. Das kann man sich vorstellen, wenn man weiß, was das für ein schreckliches Ende ist, so eine Kreuzigung. Da verliert die Mutter ihren Sohn, da verliert Johannes seinen Meister, seinen Freund, seine Hoffnung. Und sie sind in tiefer Trauer. Aber in dieser tiefen Trauer kommt es zur Gründung der Gemeinde. Jesus sagt, das ist jetzt deine Mutter und das ist jetzt dein Sohn. Er stellt uns in die Gemeinde. Er stellt uns in eine neue Beziehung als Brüder und Schwestern. Es gibt nicht allein die Menschen, die uns vom Fleisch, vom Blut her verwandt sind, unsere biologische Familie. Nein, es gibt auch eine zweite Familie, die, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir unterm Kreuz sind, unsere zweite Familie wird. Am Kreuz, durch das Kreuz, geschieht die Gründung der Gemeinde. Nicht ein Calvin, kein Luther und schon gar nicht ein Bill Hybels und Rick Warren und wie all diese Theologen geheißen haben, haben irgendwelche Gemeinden gegründet oder Kirchen gegründet. Allein das Kreuz begründet die Gemeinde. Das ist hier geschehen. Es geht am Kreuz um nicht mehr und nicht weniger als um die Gemeindegründung. Jetzt werden Sie sagen, was ist da denn von Interesse dran, wenn ich das so höre, schön und gut. Das ist ganz, ganz wichtig für unsere Arbeit. Wenn wir Gemeinde bauen wollen, wenn wir dazu beitragen wollen, dass Gemeinde wächst, und das wünschen wir uns ja, dann geht das nie anders als über das Kreuz. Alles andere, das sind nur Luftnummern. Gemeinde ist gegründet am Kreuz und Gemeinde baut sich auf am Kreuz und Gemeinde lebt vom Kreuz. Und gerade wenn es der Gemeinde schlecht geht und hier der ersten Gemeinde, der Mutter Jesu, dem Johannes, dem geht es ja schlecht, die sind in tiefem Leid, darf die Gemeinde immer wieder erfahren, dass der Herr da ist, selbst in seinem eigenen Leiden, in seinem eigenen Sterben, in seinen eigenen Schmerzen, hat er den Blick für die Leidenden, die vor ihm stehen, hat den Blick für die leidende Gemeinde. Am Kreuz ist die Gemeinde Jesu gegründet. Ein zweites Wort, das unser Herr Jesus uns zuruft, mich dürstet. Aus diesem Wort sehen wir deutlich, dass hier Jesus Christus als wahrer Mensch stirbt. In Jesus sind zwei Naturen gewesen, die göttliche und die menschliche, sind nicht zu trennen. Aber hier am Kreuz, da leidet nur die menschliche. Das wäre ihm ein leichtes gewesen, mit all den Menschen fertig zu werden, die ihn da kreuzigen. Das wäre mein leichtes gewesen, sich die Nägel durch die Hände hauen zu lassen, ohne dass er da Schmerzen spürt. Da hätte er drüber stehen können wie so ein Superheld, aber das hat Jesus nicht getan. Jesus stirbt als wahrer Mensch am Kreuz, diesen furchtbaren Tod. Kreuzigung ist eine ganz furchtbare Todesart. Sie ist entwickelt worden bei den Phöniziern und den Römern, das Erhängen zu schnell ging. furchtbares Ende, aber er muss nicht lange leiden. Und das wollten die damalig Herrschenden. Sie wollten die zum Tode Verurteilten nicht nur hinrichten, sondern auch furchtbar leiden lassen. Und da hat man sich die Kreuzigung ersonnen als Todesstrafe. Die Kreuzigung beginnt damit, dass derjenige, der gekreuzigt wird, nackt ausgezogen wird. Er wird entkleidet. Und dann wird er gefoltert. Er wird ausgepeitscht. Er wird zusammengeschlagen. Allein das sind furchtbare Demütigungen, die auch Jesus ertragen hat. Aber dann kommt es noch viel schlimmer. Dieser schwer verwundete und gedemütigte Mensch, der wird dann auf ein Holzbalken, auf ein Holzkreuz gelegt. Ihm werden Nägel durch die Hände und Füße geschlagen. Und dann wird das Kreuz aufgerichtet. Und dann folgt ein schreckliches Martyrium. Mehrere Tage im Normalfall. Wo der am Kreuz hängende droht zu ersticken. Manchmal stirbt er durch Herzversagen. Der Kreislauf kollabiert fast. Es sind unerträgliche Schmerzen. Und manchmal gingen die Soldaten hin, um das Leiden zu verlängern, gaben sie den Gekreuzigten noch zu trinken, damit sie nicht an Austrocknung starben. Wenn man gnädig war mit den Gekreuzigten, dann wurden ihnen nach ein oder zwei Tagen die Beine gebrochen, weil das Brechen der Beine den Todesprozess abkürzte. So furchtbar ist die Kreuzigung, dass das Beinbrechen eine Erlösung ist. Das hat Jesus getan. Er hat als wahrer Mensch all diese Qualen auf sich genommen. Deshalb auf sich genommen und gelitten als wahrer Mensch, weil wir Menschen, die wir unser unwahres Menschsein leben, eigentlich diese Strafe verdient hätten. Weil Jesus als wahrer Mensch stellvertretend diese Qualen erduldet hat, müssen wir, die wir an Jesus glauben, keine Strafe mehr fürchten. Aber es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, was Gott in Jesus Christus da für uns getan hat. Wie lieb er uns hat, dass er solch Furchtbares auf sich genommen hat, dass er sich seiner Göttlichkeit entäußert hat und als wahrer Mensch die Strafe getragen hat, die uns eigentlich gebührt hätte. Ein drittes, was Jesus uns zuruft vom Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe das eben in dem Aspekt gesagt, im zweiten Punkt, Jesus ist der wahre Mensch, das ist die eine Natur, aber er hat eben auch die zweite Natur, dass er der wahre Gott ist. Und am Kreuz stirbt Gott. Das ist ein Paradoxon. Das ist etwas, was wir nicht verstehen können. Das Wort vom Kreuz, so sagt es der Paulus, ist denen eine Torheit, die verloren sind. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Wie kann das denn sein, dass Gott stirbt am Kreuz? Und zu sich selber ruft in der Gottverlassenheit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist kaum zu verstehen, aber das ist das, was uns die Schrift bezeugt. Jesus, der wahre Gott, stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Gibt sich selber in die Gottverlassenheit und ruft zum Vater: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich lebe immer wieder, wenn ich das verkündige oder wenn ich das erzähle, dass da Menschen nicht mitkommen, auch Leute, die zur Gemeinde gehören. Nein, das stimmt doch nicht. Da gibt es ja noch einen Unterschied zwischen Jesus und Gott. Jesus ist ein besonderer, ist der Sohn, aber nicht Gott. Und da hängt es dran. Wenn Jesus nur irgendein besonderer Mensch wäre und Gott irgendwo in der Ferne, dann sind wir genau da, wo auch der Islam ist und der Buddhismus ist, nicht? Dann sind wir eine Religion. Aber hier stirbt Gott in seinem eingeborenen Sohn, der von Anfang an bei ihm war. Wir haben ja einen trinitarischen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der einer ist. Das können wir mit dem Verstand nicht erfassen. Das können wir nur so annehmen, wie es uns die Schrift bezeugt. Aber das ist es. Gott stirbt für uns in Jesus Christus. Jesus selber sagt: ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, Sensationelle, dass nicht irgendwie ein Mensch als Schlachtopfer hingegeben wird, sondern dass Gott sich selber opfert in seinem eingeborenen Sohn. Und das übersteigt alles, dass der wahre Gott für uns stirbt und zu sich selber ruft: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Sie das verstanden haben, dann erst wird Ihnen die Größe des Kreuzes bewusst. Wenn das nur der Tod irgendwie des Prinzen ist, so sehen das ja die Kinder im Kindergottesdienst häufig nicht. Der Vater, das ist der König, und Jesus, das ist der Prinz, den Heiligen Geist verstehen die nicht so richtig. Da haben sie das Kreuz noch nicht verstanden. In Jesus stirbt Gott und gibt sich selber in die Gottesferne für uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das in seinem eingeborenen Sohn tut. Und das wird uns deutlich in diesem dritten Wort, das uns der Herr vom Kreuz zuruft. Ein viertes: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier geht es darum, wer denn letztlich die Schuld an dem hat, was da alles passiert, wer die Verantwortung trägt. Immer wieder zu sehen, wenn man so Kommentare liest oder Auslegungen in Predigtmeditationen, dass geguckt wird, wer ist denn schuld am Tod Jesu? War es der Hohepriester, der Jesus wegen Gotteslästerung anklagt? Das ist ja auch so eine ganz besondere Not in der Passionsgeschichte. Der Hohepriester, der oberste Repräsentant Gottes bei den Juden, klagt Gott selber für die Gotteslästerung an. Wahnsinn. Ist es der Hohepriester? Oder ist es Judas, der mit ihm so lange gegangen war und den schließlich verrät für 30 Silberlinge? Oder ist es Pontius Pilatus, denn der trägt ja die letzte endgültige Verantwortung, weil die Juden durften nicht die Todesstrafe vollstrecken. Da brauchten sie die Römer für die Kreuzigung. Das ist eine römische Todesart. Die Juden haben gesteinigt. War es jetzt Pontius Pilatus? Ich will Ihnen sagen, wer die Verantwortung für den Tod Jesu Christi trägt, das bin ich. Ich trage die Verantwortung. Jesus ist gestorben für meine Sünden. Für all das, was ich falsch mache, hat er zu Gott geschrien: Vater, vergib ihn, denn Olaf Latzel weiß nicht, was er tut. Aber nicht für mich alleine. Für euch alle ist er mitgestorben. Und dieser Ruf am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da darfst du deinen Namen einsetzen. Vater, vergib ihm, vergib ihr, denn sie weiß nicht, was sie tut. Wir Menschen, die wir leben in dieser Welt, auch als Christen, wir können nicht anders als zu sündigen. Und wir mangeln der Gnade, die wir von Gott haben sollten. Deshalb musste Gott selber das Urteil unserer Schuld tragen. Und dessen werden wir nachher noch einmal ganz, ganz deutlich daran erinnert, wenn wir Abendmahl zusammen feiern. Uns das zugesprochen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Das Ganze, was damals geschehen ist, die Zeitenwende auf Golgatha, deshalb stattgefunden, damit ich, damit ihr, damit wir beim Vater sein können. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fünftes, was uns der Herr als Wort vom Kreuz, als reines Evangelium zuruft in seiner Todesstunde: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Der eine Schächerer erwartet von Jesus nichts, er lästert ihn. Aber der andere Schächerer, der setzt sein Vertrauen auf den Herrn. Da darf er das hören, dass er heute im Paradies sein wird. Unmittelbar, nachdem er verstorben ist, dort, zu Rechten von Jesus, wird er im Paradies sein. Über ihn hat der Tod keine Macht mehr. Und die beiden Menschen, die zu Rechten und zu Linken gekreuzigt sind, die zeigen die Menschheit als Ganzes, sie bilden die Menschheit als Ganzes ab. Da gibt es die einen, die von Jesus etwas erwarten, und die anderen, die Jesus lästern. Die nicht akzeptieren, dass er der Christus ist. Die, die das tun, die Jesus lästern, die müssen ins Gericht. Die werden am Ende aller Zeiten bei der zweiten Auferstehung hervorgeholt werden. So heißt es in der Offenbarung, aus den Gräbern, aus den Meeren, dann werden sie vor Jesus als dem Richter stehen. Aber diejenigen, die in Jesus Christus sterben und die in ihrem Sterben auf diesen Herrn vertrauen, die leben unmittelbar postmortal sofort weiter. Das ist die erste Auferstehung. Für uns gibt es kein Grab mehr. Wir müssen auch nicht mehr ins Gericht, denn das Gericht ist für uns geschehen auf Golgatha. Die, die Jesus nicht annehmen, die müssen am Ende aller Zeiten in das Weltgericht. Das erlebe ich leider auch immer wieder bei Brüdern und Schwestern, dass es darüber keine Klarheit gibt. Da gibt es Menschen, die kennen Jesus, aber glauben, die müssten hinterher noch ins Gericht, weil das in der Bibel doch steht, Matthäus 25 oder Offenbarung 20. Da bin ich immer froh, wenn ich Ihnen erklären darf, das ist das, was nur für diejenigen gilt, die in der zweiten Auferstehung sind. Und dass die Bibel klar differenziert zwischen erster und zweiter Auferstehung. Lesen Sie mal nach. Johannes 5, die Verse 24 bis 28. Das ist genau das nochmal von Jesus gesagt. Die beiden Ebenen der Auferstehung ist. Und das dürfen wir wissen als Freude. Die Zeitenwende ist da. Wir müssen den Tod nicht mehr fürchten. Wir werden hier biologisch sterben. Aber wir werden weiterleben in alle Ewigkeit. Wenn wir dem Mann am Kreuz vertrauen, wenn wir all unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen, wir bleiben nicht im Grab. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das Einzige, was du tun musst, du musst an ihn glauben. Und dann bist du unmittelbar wie der Schächerer. Nach dem Sterben hier sofort in der Ewigkeit bei unserem Herrn sein. Ein sechstes, was uns unser Herr vom Kreuz zuruft: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Die Erlösungstat auf Golgatha, sie ist die Erfüllung der Schrift. Gottes Heilsplan ist zum Ende gekommen. Das eben schon in der Begrüßung gesagt, mir ist das wichtiger von meinem theologischen Verständnis her als Weihnachten. Weihnachten ist mir auch wichtig, die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes ist ein wunderbares Ereignis. Aber das hat zunächst einmal mit meinem Leben sehr wenig zu tun. Die persönliche Ebene, wo ich auf einmal Gott sehen kann, das ist das Kreuz. Da reißt der Vorhang in zwei, um das eben nochmal in dieser Stille aus dem Lukas-Evangelium, der Vorhang reißt in zwei. Da, wo bis dahin die Anwesenheit Gottes im Tempel war, da ist nun nichts mehr. Das ist leer. Deshalb wird er auch einige Jahre später eingelassen. Er hat keine Bedeutung mehr. Denn Gott ist am Kreuz. Es ist vollbracht. Und der Zugang zu Gott ist frei. Und zwar für alle Menschen. Im Tempel im Alten Bund. Konnte zur Anwesenheit Gottes nur einmal im Jahr am höchsten Feiertag der Hohepriester gehen. Aber nun ist der Zugang zu Gott frei. Wir müssen in keinen Tempel gehen, wir müssen nur glauben. Es ist vollbracht. In meinem Arbeitszimmer, bei mir zu Hause, habe ich auf einem Schrank eine Uhr stehen, die ist etwa so groß, so hoch. Die Uhr habe ich von meiner Großmutter geerbt. Das ist eine Uhr zum Aufziehen. Aber ich ziehe diese Uhr nie auf. Der Schlüssel liegt daneben. Ich habe diese Uhr dorthin gestellt, oben auf den Schrank. Und ich habe den Zeiger, den kleinen, auf die 12 gestellt und den großen auf die 1. Auf dieser Uhr ist es immer 5 nach 12. Wir haben das ja im Deutschen, dieses Sprichwort. Jetzt ist aber 5 vor 12. Nicht? Jetzt wird es aber nochmal dringend. Jetzt muss noch was passieren. Und auf der Uhr, die in meinem Zimmer ist, die nicht weitergeht, ist es 5 nach 12. Schon drüber. Diese Uhr, die erinnert mich, das habe ich mir selber zum Zeichen nach ihm gestellt, dass schon alles getan ist. Es ist schon alles vollbracht. Es ist 5 nach 12. Und wunderbar, ich bin nicht zu spät gekommen, sondern ich bin dabei. Es ist alles geschehen. Auf Golgatha, diese Uhr, obwohl sie kein Kreuz ist, erinnert mich immer wieder an das Kreuz, von dem mir der Herr Jesus zuruft. Es ist vollbracht, Olli. Und das darfst du wissen für dein Leben. Es ist alles vollbracht. Es ist alles schon gut. Es ist alles erledigt. All das, was falsch und was krumm und was dir Sorgen macht, es ist vollbracht, es ist erledigt, weil der Herr es für dich getan hat. Das ruft er dir zu. Es ist vollbracht. Ein siebtes und letztes. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist das Wort, mit dem dann einige Jahre später auch Stephanus stirbt, der sein Leben, seinen Geist Jesus anbefiehlt. Wenn ich das verstanden habe, was am Kreuz geschehen ist, wenn ich weiß, was Gott in Jesus Christus da für mich getan hat, damit mir im Prinzip nichts anderes bleiben, als das genauso auch mitzusprechen. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Aber nicht nur für die Stunde meines Sterbens, sondern eben auch für all die Tage, für all die Stunden, die der Herr mir schenkt, die ich hier leben darf, auf seiner Erde. Dann möchte ich Sie ganz persönlich fragen, wem befehlen Sie denn Ihr Leben, Ihren Geist an? Was ist denn das, was Sie trägt im Leben und im Sterben? Glauben Sie mir, es gibt nichts in dieser Welt, was Sie tragen kann. Das Einzige, was Sie tragen kann im Leben und im Sterben, das ist der allmächtige Gott, der in diese Welt gekommen ist und der für Sie gestorben ist. Ich habe diese Predigt begonnen und habe von diesen berühmten Männern gesprochen, die die letzten Worte auf ihrem Todesbett gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie ich dereinst sterben werde, ob ich überhaupt aktiv mitbekommen werde, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich jetzt und hier schon mein Leben, mein Geist und mein Sterben meinem mich liebenden Gott in Jesus Christus anbefehle. Aber wenn ich es denn tue, dass ich bewusst sterben werde, dass ich weiß, dass jetzt die letzte Stunde, die letzte Minute gekommen ist, dann werde ich das genauso auch tun, dass ich mich diesem Gott anbefehlen werde, der für mich in Jesus Christus gestorben ist. Und das wünsche ich Ihnen auch für Ihr Leben, dass auch Sie sich in Ihrem Leben und in Ihrem Sterben diesem Gott in Jesus Christus anbefehlen. Wir wollen noch einmal diese wunderbaren und heiligen Worte unseres Herrn Jesus hören, die uns vom Kreuz zuruft. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Mich dürstet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.